Hier ist D25, der Zukunft-Podcast von Hybrid 1. Zukunft ist jetzt.
Und hier kommt Ihr Gastgeber, Christian Jakubetz.
In Deutschland, liebe Leute, ihr habt es mitbekommen, in Deutschland, zumindest in Teilen davon, ist am vergangenen Wochenende gewählt worden. Und weil wir hier bei Hybrid 1 in einem Bundesland sitzen, in dem ebenfalls gewählt wurde, nämlich in Bayern, waren wir von diesem Thema natürlich besonders betroffen, hat uns natürlich auch einigermaßen interessiert. Was mich verwundert hat bei der ganzen Geschichte, teilweise kam ich mir vor, als wenn ich zurück in der Vergangenheit gelandet gewesen wäre. Nein, nicht wegen des Erfolgs einer Partei, dessen Programm ein bisschen so aussieht, als sei es frisch aus den 50er Jahren in die heutige Zeit importiert worden, sondern wegen der Methoden. Ich habe beispielsweise allen Ernstes Flyer und andere gedruckte Sachen bei mir im Postkasten gefunden und die halbe Stadt war irgendwie zugeklebt mit Plakaten. Das müsste doch eigentlich anders gehen, gerade im Zeitalter der Digitalisierung, der personalisierten Werbung, der Datenerhebung. Jeder Steuerberater kann dir inzwischen bei Google oder sonst wohin personalisierte Anzeigen schicken. Und bei Parteien, da bleiben wir kleben, bei buchstäblich geklebten Plakaten und bei Flyern. Wie kann das sein und wird sich das in nächster Zeit ändern? Das besprechen wir heute in der neuen Folge mit jemandem, der sich auskennt, der dieses Thema mehr oder minder zu seiner Lebensaufgabe, naja, das vielleicht noch nicht, aber zu seinem Beruf gemacht hat, nämlich mit dem Kommunikationsberater und Blogger Martin Fuchs, eine der Koryphäen auf diesem Gebiet. Also hört es euch an, warum das mit diesem digitalen Zeug in der Politik noch nicht ganz so klappt und lasst euch überraschen, welche Prognose Martin Fuchs für spätestens die Bundestagswahl 2025 gibt, ist ja auch nicht mehr so wahnsinnig lange hin. Unserem Podcast D25 bekommt ihr wie immer ganz modern überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt erkenntnisreiche 20 Minuten. Martin, wir haben gerade zwei Landtagswahlen hinter uns gebracht. Bei einer war ich insofern auch beteiligt, weil ich in Bayern wohne und dort als Wähler registriert war. Und ich habe mit Spannung beobachtet, ob der Wahlkampf, ob die politische Kommunikation digitaler geworden ist und bin mir nicht schlüssig, zu welchem Urteil ich kommen soll. Vor allem deswegen nicht, weil ich am Samstag vor der Wahl dann wieder die üblichen Flyer, Zettel, Briefchen und alles Mögliche in meinem Postkasten gefunden habe, in dem man mich freundlich gebeten hat, doch bitte Partei XY oder Z die Stimme zu geben. Meine Heimatstadt war vollgeklebt, natürlich wieder mit den üblichen Plakaten. Und dann dachte ich mir, naja, so digital kann es nicht sein. Auf der anderen Seite habe ich Kandidaten beobachtet, die sehr, sehr intensiv das Mittel der Instagram-Stories verwendet haben. So, jetzt bin ich zwiegespalten und insofern sehr auf dein Urteil gespannt.
Ja, also erstmal, Christian, kannst du dich ja freuen, dass du mal was im Briefkasten hast, was keine Rechnung ist, sondern sympathisch reinschauende Menschen, die nur das Beste von dir wollen, nämlich deine Stimme. Nein, also ich war ehrlicherweise, meine Erwartungshaltung war nicht besonders groß an dieser Landtagswahl, auch wenn eigentlich Bayern immer so als Hort auch von Innovation und von digitalen Progress quasi steht mit der CSU, die sich immer vieles ausdenken. Aber sowohl in Hessen als auch in Bayern habe ich keine wirkliche Innovation erlebt, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt der nächste Schritt. Irgendwie, wir sind nur ein halbes Jahr weiter in digitaler Kommunikation. Das war alles schon sehr, sehr klassisch. Aber was wir beobachtet haben oder was ich beobachtet habe, ist schon, dass natürlich auch immer auf der Landesebene jetzt schon auch eine elementare Verschiebung von Ressourcen einfach hin in den digitalen Raum passieren, in den Kampagnen. Also es gab so verschiedene Anfragen an die Parteien und auch, was ich bei den KandidatInnen beobachtet habe, so 30-40% des Budgets gehen jetzt schon auch in digitale Aktivitäten. Und dabei darf man das immer schwer runterzurechnen, wie viel das dann genau ist, weil natürlich ein Mensch auch mal ein bisschen was Analoges macht, ein bisschen was Digitales in so einer Kampagne. Und das zeigt schon, dass es gar nicht mehr richtig trennbar ist. Ne? Also eine gut gemachte Kampagne ist ja etwas, was beide Welten, so nenne ich das immer, miteinander integriert. Das heißt also, ein gut gemachter Flyer, der dich mobilisiert, quasi in eine App aufzurufen oder irgendwie ein Video anzuschauen, was bei YouTube ist, wo dir dann Markus Söder zum Beispiel personalisiert sagt, hallo lieber Christian, schön, dass ich dich heute noch erreiche am Tag vor der Wahl. Wie sieht's aus? Bist du schon im Wahllokal gewesen? Auf geht's. Das hat natürlich eine ganz, ganz andere Wirkung nochmal, einen ganz anderen Bums kann es erzeugen. Also wenn diese beiden Welten miteinander interagieren und deshalb auch die ganzen QR-Codes auf den Plakaten, deshalb natürlich auch der Versuch irgendwie mit gut gemachten Insta-Stories zum Beispiel dich zu motivieren, irgendwie auf eine analoge Veranstaltung zu kommen und so weiter. Also das ist dann schon jetzt auch das Ziel einer guten Kampagne eigentlich.
Da sind wir dann wahrscheinlich jetzt schon bei der zweiten Frage beim klassischen Henne-Ei-Problem. Woran liegt es? Sind die Parteien, die Politiker, wenn es denn die Politiker als solches überhaupt geben sollte, aber sind es also die Kampagnen, die noch nicht weiter denken, oder denkt die Kampagne eher pragmatisch und sagt, was nutzen mir meine tollen Insta-Stories, QR-Codes und personalisierten Dings, wenn die Leute dann am Ende des Tages doch lieber den Flyer im Postkasten haben?
Ja, das ist in der Tat. Also es ist ein komplexes Thema, Wahlwirkungsforschung. Aber was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass die analogen Instrumente immer noch am besten funktionieren. Also das, was wir klassisch als Tür-zu-Tür-Wahlkampf kennen, nämlich die persönliche Ansprache, einmal alle 4 Jahre vorbeizugehen, zu klopfen. Hallo Herr Jakubetz, schön, dass Sie da sind. Darf ich immer Flyer in die Hand drücken, hat eine ganz, ganz andere Mobilisierungswirkung, als wenn du drei, vier Mal eine Insta-Werbung in den Feed gespielt bekommst. So. Das heißt also, das ist natürlich sehr teuer, sehr aufwendig und deshalb machen Parteien das leider immer nur alle 4 bis 5 Jahre. Mein Credo wäre auch gerade in Zeiten des Vertrauensverlustes, dass die Parteien, jedenfalls die Großen, die Ressourcen haben, personelle Ressourcen, das alle halbe Jahr machen, irgendwie und versuchen, Menschen auf den Türen aufzusuchen und zu zeigen, ey, wir hören euch zu, wir sind da, eure Probleme sind auch unsere Probleme und so weiter. Also das ist schon das, was man am stärksten mobilisiert. Und zum Zweiten, das ist ja auch immer in jedem Wahlkampf zu beobachten, das Lamento und das große Aufschrei, wie viele Plakate wieder draußen hängen. Aber auch da zeigen alle Umfragen vor jeder Wahl oder nach jeder Wahl auch, das ist das Instrument, was die meisten Leute wahrnehmen. Und das ist quasi das letzte große Instrumentenlagerfeuer, was wir haben, wo wir wirklich nicht nur eine ausdifferenzierte Gesellschaft haben, die 5% erreichen über TikTok, 2% bei Telegram und so, sondern das ist wirklich 86% der Menschen sagen, ja, ich habe von der Wahl bekommen, weil Wahlplakate draußen rumhängen. Und da frage ich mich natürlich, was die anderen 14% in der Zeit gemacht haben, ob die sich eingeschlossen haben, ob die im Wald emigriert sind oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man ja dem gar nicht entgegen, weil das ist auch in der Tat auch etwas Spannendes in Zeiten der Digitalisierung. Es werden mehr Wahlplakate. Also es wird mehr als in Zeiten vor Digitalkommunikation, weil natürlich durch Digitaldruck und so weiter Plakate günstiger geworden sind. Sie sind schneller zu produzieren, auch so als Rapid Response zum Beispiel auch. Also wenn eine Partei irgendwas klebt, kann eine andere Partei dann von wenigen Tagen eine Gegenkampagne da hochziehen und kann das quasi nochmal drunter hängen oder daneben hängen und so etwas. Und von daher ist es eher mehr Totholz oder mittlerweile auch viel Plastikplakate geworden als vor dem Internet.
Es gibt eine Sache, die mich bei dem ganzen Ding verblüfft hat. Ich meine, jetzt haben wir es ja definitiv zumindest mit einer stärkeren Fragmentierung der Parteienlandschaft auch in Deutschland in den letzten Jahren zu tun. Die Zeiten, in denen du 3 Parteienparlamente hast, die sind vermutlich endgültig vorbei. Und klar ist, dass sich auch die klassischen Volksparteien ja immer schwerer tun. Also ich habe jetzt unlängst mal den schönen Vergleich gelesen oder die schöne These gelesen, dass die CDU der 70er, 80er Jahre den Bogen gespannt hat von einem Herz-Jesu-Sozialisten wie Norbert Blüm bis hin zu einem Draufschläger wie Alfred Dregger. Und dass so etwas heute völlig unmöglich sei, weil Dregger wahrscheinlich heute eher in der AfD wäre und keine Ahnung, wo Norbert Blüm sich heute befände. Langer Rede, kurzer Sinn, worauf ich raus will, ist, wenn die Zielgruppen fragmentierter werden, wenn die Parteien fragmentierter werden und wir gleichzeitig ja an sich technische Möglichkeiten haben, die wir aus dem Online-Marketing kennen, nämlich der Personalisierung, dann finde ich es verblüffend, dass jetzt nicht ich beispielsweise eine personalisierte Mail bekommen habe oder mehrere personalisierte Mails, also dass Kampagnen nicht viel zugeschnittener waren. Stattdessen habe ich wie 20.000 andere in meiner kleinen Heimatstadt gelesen, unser Land in guter Hand, das war glaube ich der Claim der CSU, den fand ich so mitteloriginell, und Herz statt Hetze von den Grünen. Und dann dachte ich mir irgendwie, wow, wirklich jede mittelständische Klitsche kann dich inzwischen mit Newsletter-Marketing zuballern. Und hier haben wir immer noch Plakate mit Claims. Und wieder die Frage an den Kommunikationsfachmann und Politikexperten. Warum?
Ja, also natürlich weiß Politik, dass Personalisierung schon auch ein Hebel ist und etwas ist, was Menschen natürlich ganz anders abholen kann als so eine nichtsaussagende Masseansprache, das kann ja, würde ja auch jeder in Bayern, in Hessen bestätigen, aber da kommen dann zwei Sachen hinein. Das eine ist natürlich, dass man dafür auch Expertinnen und Experten braucht, die auch Geld kosten, die in den Landesgeschäftsstellen so nicht existieren, in den Agenturen durchaus, kann das sein, aber der viel größere Hinderungsgrund ist eher der Datenschutz. Also klar, sie könnten anfangen, hätten schon vor 10 Jahren anfangen können, mal E-Mail-Adressen von dir, Christian, zu sammeln. Da ist immer noch die Frage, ob Leute das geben. Das ist immer so das, was ich höre. Ja, unsere eigenen Mitglieder, davon haben wir 40% der E-Mail-Adressen. Sogar die eigenen Mitglieder haben keinen Bock, von uns zugemüllt zu werden mit irgendwelchen E-Mails und dann noch quasi SympathisantInnen zu kriegen oder andere, die ganz vielleicht weiter wechseln von der Partei, ist ganz, ganz schwer und kostet sehr viel Geld. Das heißt also, wir müssen sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um das DSGVO-konform Rechtssicherung hinzukriegen, diese Daten zu sammeln. Und dann sagt man sich lieber, okay, das Geld haben wir nicht. Also das sind ja wirklich überschaubare Budgets, die dann auch so eine Landespartei hat. Teilweise 500.000, 600.000 Euro, dann ist ein ganzer Wahlkampf finanziert, so von den kleineren Landtagsparteien. Und da sind die Plakate die Hälfte. Dann hat man irgendwie, wie gesagt, noch vielleicht 250.000 Euro für Online-Geschichten. Und da ist dann kein Geld übrig für Personalisierung, Datenbankaufbau und Datenbankmanagement und so weiter. Genau. Das wäre meine These an der Stelle.
Reden wir mal ein bisschen über soziale Netzwerke, von denen es ja mal schon vor etlichen Jahren geheißen hat, dass sie so.
Gibt's die jetzt? Ist neu, ne?
Da gibt es so was Neues. Ich glaube, Instagram heißt das. Und dort habe ich dann schon vereinzelt Stories und solche Geschichten gesehen. Aber sagen wir mal, deinem leicht ironischen Kommentar zufolge haben soziale Netzwerke wieder nicht die Rolle gespielt, die sie spielen hätten können. Frage A, habe ich das richtig interpretiert? Frage B, muss das unbedingt sein, dass wir jetzt auf einmal in sozialen Netzwerken uns auch intensiv Wahlkampf ausgesetzt fühlen? Ich frage auch deswegen, weil wir kurz vor der Wahl ja zum Beispiel auch die Debatte darüber hatten, dass angeblich Elon Musk etwas retweeten, kann man ja nicht mehr sagen, re-geixt hat, was irgendwie so latent AfD-freundlich war. Also man sich ja auch die grundsätzliche Frage stellen kann, ist es überhaupt vernünftig, Wahlkampf auf Plattformen zu betreiben, die amerikanischen Multimilliardären gehören?
Das ist die große Frage, die sich, glaube ich, alle politischen Akteure in Deutschland seit ungefähr 15 Jahren stellen, wie weit man das moralisch vereinbaren kann. Und wir erleben ja auch gerade, weil du X angesprochen hast, diesen großen Shift weg davon, jedenfalls in politischen Kreisen, ist der seit anderthalb Wochen, 2 Wochen in eine extreme Dynamik drin. Ich habe vorhin nochmal durchgezählt, wir haben über 130, 140 MdB jetzt schon auf Blue Sky drüben und fast alle Bundestagsfraktionen sind da, viele Ministerien schon und so weiter. Das heißt also, da ist jetzt mittlerweile sehr viel Drive gerade drin, unabhängig von den beiden Wahlkämpfen, die wir uns gerade anschauen. Und ja, also ich glaube schon, dass das Social Media schon natürlich ein standardmäßiger Teil jedes Wahlkampfes. Und da wurde, glaube ich, es gibt wenige KandidatInnen, das werden wir jetzt im Nachgang nochmal schauen, die in den Landtag eingezogen sind, die nicht mindestens auf einer Plattform unterwegs waren. Das heißt also, da wird gar nicht mehr drüber diskutiert, das ist Standard, das wird gemacht, mal mehr, ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter so. Und natürlich haben Parteien da mittlerweile auch die demokratischen AkteurInnen große Reichweiten aufgebaut, die sie nutzen für die Mobilisierung ihrer eigenen SympathisantInnen so. Und das würde ich schon sagen, ist auf einem hohen Niveau so. Was halt ganz wenig passiert und wo ich ein bisschen das schade finde, ist halt also überraschender Moment. Ne? Also warum taucht Markus Söder nicht mal in der Diskussion in Freie Wählerkreisen auf, im digitalen Raum und so weiter und versucht da quasi die eigene Blase zu verlassen und so. Und da gäbe es natürlich viele Möglichkeiten. Und es wird natürlich immer nur die eigene, sehr klar zu messende Zielgruppe adressiert und dann auch aktiviert so. Da wäre, glaube ich, mehr möglich gewesen. So auch gerade was Gaming angeht oder so verschiedene Rumspielereien mit Hologrammen zum Beispiel. Also ein Markus Söder hat ja den Anspruch zum Beispiel auch, wirklich jedes Volksfest mindestens 3-mal besucht zu haben im Rahmen des Wahlkampfes. Und das kann man natürlich wunderbar, zum Beispiel, wie das Macron gemacht hat oder auch Modi, der indische Premierminister seit vielen Jahren, mit Hologramm lösen. Er steht dann auf einem Volksfest und ist auf 20 anderen Volksfesten dann parallel auch auf der Bühne und kann angesprochen werden und kann interagieren. Solche Geschichten hätte ich mir auch mehr gewünscht einfach. Die Technik ist da, es wurde schon ausprobiert, ist nicht so, dass es nicht funktioniert hätte in anderen Ländern und so, genau. Aber was schon etwas war, weil du vorhin auch Personalisierung angesprochen hast, was die CSU zum zweiten Mal gemacht hat und was wohl nach Aussage auch der Partei sehr gut funktioniert hat, ist, dass Markus Söder 600 Namen eingesprochen hat und dann konnte man ein Video kreieren und dann wurde mein Name oder dein Name dann in dem Fall irgendwie 4-5 Mal eingeblendet und er dankt dann auch, lieber Christian, danke, dass du das Video angeguckt hast, schickst du mal an deine Freunde und so. Das wäre in Zeiten von KI eigentlich auch eine Sache, die man auch gar nicht einsprechen hätte müssen, sondern hätte er einfach nur seine Stimme zur Verfügung stellen müssen, dann hätte die norwegische Firma das bestimmt auch KI generieren können und Markus Söder hätte 4 Stunden mehr Zeit für Marktplätze gehabt, keine Ahnung. Genau, also das, sowas hat mich halt gewundert, so dass Technik eigentlich da wäre, schon weiter wäre und die man hätte nutzen können. Aber natürlich, Social Media ist wichtig, ist relevant. Wir gehen davon aus, dass man ungefähr 40% der WählerInnen in Wahlkämpfen über Social Media erreichen kann. So. Und dann, wenn man immer die Frage stellt, welchen Einfluss das hatte, glaube ich, hat es einen viel, viel größeren Einfluss darüber, sich nur die Accounts der Parteien und KandidatInnen anzuschauen, weil natürlich Diskurse ganz extrem geprägt werden durch Social Media. Also die ganze Aiwanger-Geschichte zum Beispiel. Das war ein extremes, großes Online-Thema, so zum Beispiel, was ich wahrgenommen habe. Und auch andere Geschichten sind natürlich durch den digitalen Raum forciert worden, haben eine Dynamik bekommen, sind irgendwie im Ping-Pong mit den klassischen Medien da auch groß gemacht worden und so. Also das ist dann schon auch natürlich ein ganz elementarer Teil der Willensbildung und der Meinungsbildung in einem Wahlkampf.
Beim folgenden Thema muss man wahrscheinlich heutzutage inzwischen schon so einen kleinen Disclaimer sprechen. In diesem Fall mache ich es einfach mal. Ich habe keine sonderlichen, eigentlich gar keine Sympathien für die AfD, so damit wir das vielleicht mal vorher geklärt haben. Trotz alledem muss man ja festhalten, weil wir gerade über das Thema Social Media reden, dass ausgerechnet die AfD in den sozialen Netzwerken überproportional stark wahrgenommen wird. Das kann ja mehrere Ursachen haben. Eine könnte es zum Beispiel sein, die haben schlichtweg besser kapiert als die anderen. Die nächste These, die man zumindest mal in den Raum stellen könnte, ist, die wissen halt, dass man mit einer gewissen Lautstärke, mit einem gewissen Framing und auch mit einer gewissen Tonality in sozialen Netzwerken eher gehört wird, als sagen wir mal mit dezenter Zurückhaltung. Welche der Theorien könnte das sein? Und vor allem, was sollten, müssten andere Parteien daraus lernen? Weil es kann es ja dann nicht sein, dass man sagt, man überlässt denen quasi kampflos die sozialen Netzwerke und da sollen sie sich mal austoben. Vor allem nicht bei, sagen wir mal, Stimmenanteilen, die jetzt auch im Westen irgendwo an der 20%-Grenze liegen.
Ja, ich versuche das mal so ein bisschen im Zeitablauf aufzudröseln. Am Anfang war es natürlich so, dass die AfD einfach gar keine andere Möglichkeit hatte, weil sie in den klassischen Medien gar nicht vorkam. Das heißt, sie hatte nur den digitalen Raum, überhaupt Resonanz zu erzeugen. Das heißt, jeder, der irgendwie Interesse an der Eurokritik damals hatte, musste auf Facebook gehen, musste sich da informieren, weil die klassischen Medien gar nicht darüber berichtet haben. Das war damals quasi schon einer der ersten Fehler jetzt nach Betrachtung der Medien, dass man sie quasi als Paria abgetan hat und nicht über deren Themen berichtet hat. So. Das Zweite ist, dass sie die Infrastruktur natürlich extrem gut nutzen konnten als nicht vorhandene Strukturen und Prozesse, die sie hatten, konnten sie halt auf der Facebook-Infrastruktur ihre Partei aufbauen. Diese Notwendigkeit hatten alle anderen Parteien, 153 Jahre alt, SPD natürlich nicht, weil die hatten natürlich, sind schon Partei. Das heißt, sie konnten extrem niedrigschwellig und extrem hierarchiefrei dort erstmal kommunizieren und damit ist die Partei relativ schnell und gut gewachsen. So. Und das hat natürlich dann FunktionärInnen und so weiter dann auch dazu verleitet, viel auf diesen Plattformen zu sein und einfach da vielleicht auch ein bisschen wissenslicher sein, sich mehr damit zu beschäftigen und ein bisschen mehr Verständnis für den digitalen Raum auch zu entwickeln, als das viele andere mussten in anderen Parteien vor 12 Jahren, als die Wahlalternative gegründet wurde. Und dann ist es so, dass sie natürlich relativ schnell herausgefunden haben, wie Algorithmen funktionieren, natürlich auch mit Hilfe von den Österreichern, der FPÖ, die natürlich die Blaupause sind für vieles, was hier in Deutschland passiert. Das heißt, da gab es auch viel natürlich Wissenstransfer aus Österreich. Man wusste sehr genau, an welchen Schrauben, mit welcher Tonalität man auftreten muss, um die Algorithmen zu triggern und zu wissen, wie man polarisiert, wie man zuspitzt, wie man in diesem Graubereich dessen, was sagbar ist, noch irgendwie agieren kann und wie man immer sich stärker dort auch natürlich radikalisiert hat dadurch. Und dann ist es jetzt mittlerweile so, dass sie, und das erleben wir auch im analogen Raum, so eine Art Schmerz, komplett schmerzbefreit sind. Also ich erlebe zum Beispiel, Stichwort TikTok, da gibt es ganz, ganz viele Diskussionen, gerade im Grünen- und SPD-Umfeld, wie weit dürfen wir das nutzen, ist China nicht gefährlich, da fließen die Daten ab, werden mit Uiguren quasi verfolgt, mit den Daten, die man auch mit unserer Nutzung gewinnt und so weiter. Und das ist der AfD einfach shit egal. Sie sagen, okay, da ist eine Plattform, da sind 20 Millionen Deutsche drauf, da kann man irgendwie schnell auch als unbekannter Kandidat zum Beispiel irgendwie viral gehen. Natürlich nutzen wir das, natürlich machen wir das, natürlich hauen wir da auf die 12 drauf und wissen, wie man so ein TikTok Video gut macht, dass es auch irgendwie ankommt. Und das fehlt manchmal den anderen Parteien. Das kann man bemängeln, das kann man kritisieren. Aber dass dann natürlich nochmal moralisch auch nochmal in eine Ebene eingezogen wird, eben hat die AfD nicht so. Das kommt dann also. Natürlich kann man als Partei, die außerhalb des Systems steht und natürlich das System angreift, natürlich ganz, ganz anders agieren, als wenn man eine Regierungsverantwortung hat. Und alle Parteien, die in diesem Land im Bundestag sitzen, haben irgendwo Regierungsverantwortung. Das heißt, müssen ganz anders auftreten, so in ihrem Wording. So, und ja, wie können die anderen Parteien darauf reagieren? Meine, also ist natürlich ein bisschen komplexer, aber ich würde schon sagen, erstmal anzufangen, eine Idee zu entwickeln, eine positive Idee, wo dieses Land eigentlich hin soll. Weil das hat mit Komplexitätsreduktion und Populismus hat die AfD es geschafft, eine ganz klare Idee davon zu entwickeln, wie Deutschland auszusehen hat. Das ist einfach, das ist holzschnittartig, zurück zu den 50ern, alle Ausländer raus. So, das ist, aber das ist eine klare Idee. Wenn ich mir jetzt die SPD, die Grünen meinetwegen und die CDU anschaue, weiß ich das nicht so richtig. Was wollen die eigentlich? Also die sind selbst unsicher. So. Das heißt, eine klare Idee dafür zu haben, wie Deutschland in 20 Jahren aussehen soll und das dann zu kommunizieren mit einer positiven Vision, nicht mit einer Angst oder Wut erzeugenden Position, die die AfD in dem Fall dann bespielt, glaube ich, hätte schon etwas, wenn man das durchzieht und dann nicht abarbeiten an der AfD, also nicht darauf eingehen, sondern selbst den eigenen Koalitionsstiefel durchkommunizieren. Und dann gibt es natürlich viele Sachen, die man noch handwerklich machen kann, Aufbau von Influencer-Netzwerken bei TikTok zum Beispiel, was die AfD sehr gut hingebekommen hat und so weiter. Da kann man natürlich da auch davon lernen, was die Partei gemacht hat, ohne jetzt deren populistischen Strategien zu kopieren.
Martin, jetzt ist ja nach einer Wahl logischerweise in einer Demokratie immer auch gleich vor der Wahl. Wir haben nächstes Jahr nochmal zwei Landtagswahlen oder drei in Ostdeutschland, die jetzt schon als relativ wichtig angesehen werden und 2025 natürlich dann die nächste Bundestagswahl. Glaubst du, auch wenn ich weiß, dass es immer so eine Sache ist mit Prognosen, dass sich in Sachen Wahlkampf und politischer Kommunikation in dieser Zeit bis zur, sagen wir mal, wirklich nächsten Bundestagswahl irgendetwas in die Richtung hin verändern wird, über die wir jetzt gesprochen haben? Oder habe ich am Samstag dann doch wieder, Samstag vor der Wahl, meinen Flyer von Olaf Scholz im Postkasten, in dem drin steht, dass ich ihn bitte wählen soll?
Also ich glaube schon, also dass du auf jeden Fall einen Flyer haben wirst. Davon wird wenn ich abgehen, glaube ich. Und in zwei Jahren kann nochmal viel passieren. Also wir hätten uns, glaube ich, vor anderthalb Jahren auch nicht glauben können, dass es x-mal nicht mehr die Relevanz für politische Kommunikation haben wird, wie das vielleicht vor anderthalb Jahren war. Das heißt, da ist schon auch Bewegung drin. Nichtsdestotrotz glaube ich jedenfalls in diesem mittelfristigen Horizont, den wir haben, dass es keine große revolutionäre Veränderung geben wird. Es wird jetzt nicht das Metaverse auf einmal dastehen, unerwarteterweise, und wir uns alle dann dort treffen für Wahlkampf. Und KI wird jetzt auch nicht das Riesending sein, womit jetzt irgendwie KI-generierte Avatare uns irgendwie ansprechen werden und so etwas. Da, glaube ich, brauchst du nochmal die nächste Bundestagswahl, um das dann zu erleben, diesen nächsten vielleicht technologischen Schritt, den wir haben. Aber was wir erleben werden, ist, glaube ich, das ist eine riesen Herausforderung für Parteien. Du hast es vorhin schon angesprochen, Christian, die Ausdifferenzierung. Also ich glaube, es wird viel, viel stärker die Nischenansprache und die Nischenzielgruppenansprache passieren, als das in den letzten war, weil sich einfach viel, viel mehr Plattformen etabliert haben, die bespielt werden müssen, um bestimmte Schichten zu erreichen. So. Und das werden wir erleben, glaube ich, dass dann irgendwie nicht nur die großen drei Plattformen geben wird, sondern auf 6, 7, 8 Plattformen Menschen und auch Spitzenkandidatinnen dann Wahlkampf machen werden.
Okay, unser Gast heute war Martin Fuchs. Der hat uns gesagt, dass das, was ich jetzt gleich machen werde, nämlich das ganze Papierzeug aus dem Postkasten ins Altpapier werfen, Wahlen sind vorbei, uns wohl auch 2025 nochmal begleiten wird, dass über kurz oder lang wahrscheinlich auch politische Kommunikation deutlich personalisierter und digitalisierter wird. Martin, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzung.
Sehr gerne, Christian. Ciao, ciao.